Jesus, es ist so gut, in deiner Gegenwart zu sein. Danke, dass wir dich bestaunen dürfen. Danke, dass wir zu dir singen dürfen und sagen, du bist einfach groß. Du bist unser Gott. Und jetzt wollen wir uns öffnen für dein Reden, weil wir wissen, du sprichst zu uns. Und wenn du sprichst, dann machst du alles neu. Und wir wollen heute einfach uns auf dich einlassen. Ich will mich auch auf dich einlassen. Ich stelle mich einfach dir zur Verfügung. Und ja, du siehst alles, was ich vorbereitet habe, aber ich gebe dir alles hin. Sprich du, Herr, durch uns, zu uns. Wir brauchen dein Reden, Herr. Danke für dein Wirken in unserer Mitte. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du ein lebendiger Gott bist. Und lass dein Wort in Kraft geschehen heute Morgen. Nicht nur Worte, Menschenworte, sondern bestätige du dein Wort heute Morgen. Wir sind hier für dich und wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast. Amen. Seid ihr bereit, das Wort Gottes zu hören? Super. Hast du dich auch schon mal gefragt, wer bin ich wirklich? Was ist meine Identität? Wie würdest du dich einer fremden Person vorstellen? Ich bin, was kommt dann? Wenn ich mich einer fremden Person vorstelle, sage ich meistens, ja, ich bin Adrian Esch. Aber eigentlich sage ich nicht die ganze Wahrheit. Ich habe noch einen zweiten Vornamen. Den kennt man nicht so. Adrian Cosmin Nesch, das ist mein ganzer Name, der auf dem Pass steht. Und dann sage ich, ja, ich bin Familienvater und Ehemann. Das ist mein Zivilstand. Ich bin in Rumänien geboren, das ist meine Herkunft. Ich bin Pastor und Prediger in der FEG Wil. Das ist mein Beruf, meine Berufung. Und dann könnte ich von meinen Hobbys erzählen, von was ich sonst noch mache und besitze. Aber ist das alles? Ist das meine Identität? Ja, das gehört auch irgendwie zu mir. Aber ist das alles? Wie würdest du die Frage, wer bin ich, beantworten? Viele Menschen definieren sich auch folgendermaßen. Ich bin hübsch oder unattraktiv, intelligent oder dumm, gesund oder krank, ausgebildet oder ungebildet, wichtig oder unwichtig. Ja, solche Sachen sagen wir natürlich nicht laut. So, ich bin Adrian und ich bin so. Ja. Aber vielleicht manchmal, wenn wir vor dem Spiegel stehen, denken wir, ja, so bin ich. Was ist unsere Identität? Wer bin ich wirklich? Ich glaube, dass die Suche nach unserer wahren Identität zu unserem Menschsein dazugehört. Und solange wir noch auf der Suche sind, sind wir rast- und ruhelos. Und wenn wir unsere wahre Identität gefunden haben, dann sind wir zu Hause angekommen. Deshalb ist es so entscheidend wichtig, Antworten auf diese Frage zu finden, wer bin ich wirklich? Wir Menschen wünschen uns immer wieder und oft Veränderung in unserem Leben. Wünscht sich jemand von euch Veränderung im Leben? Ich schon, immer wieder. Aber oft ist es so, dass wir dabei versuchen, unser Verhalten zu verändern. Und wisst ihr, was dann passiert? Immer wieder merken wir, es geht nicht. Wir können unser Verhalten nicht verändern. Weil es geht nicht in erster Linie um unser Verhalten, sondern um unsere Identität. Im Grunde genommen ist es eine Frage der Identität. Und wenn wir unsere falsche Identität aufdecken, wenn wir erkennen, was unsere wahre Identität ist, was uns ausmacht, dann wird sich auch unser Verhalten nachhaltig verändern. Und darum geht es in dieser neuen Predigtserie Identität, wer bin ich? Dass wir uns auf eine Entdeckungsreise aufmachen, um herauszufinden, was sagt Gott über mich selber? Wie sieht mich Gott? Wer bin ich wirklich? Im Epheserbrief lesen wir sehr viel darüber. Und immer wieder heißt es dort, in Christus seid ihr oder durch Christus seid ihr, dank Christus seid ihr. Der Epheserbrief spricht sehr viel über Identität. Und wir wollen uns auf dieser Reise machen durch den Epheserbrief und schauen ja, was sagt Gott uns, wer wir sind. Aber bevor wir in den Epheserbrief einsteigen, wollen wir mit dieser Frage zum Anfang der Bibel gehen. Und schauen, ja, was sagt Gott ganz am Anfang? Schon auf der ersten Seite der Bibel spricht Gott und sagt uns, er sagt uns selbst, was unsere wahre Identität als Mensch ist. Im 1. Mose 1, die Verse 26 bis 27 lesen wir davon, wenn ihr eine Bibel habt. 1. Mose 1, 26 bis 27. Hier heißt es, dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. So gut zu wissen in einer Zeit, in der die Leute nicht mehr wissen, bin ich jetzt ein Mann, bin ich jetzt eine Frau, muss ich mich selber entscheiden. So gut ist zu wissen, die Bibel sagt uns, Gott sagt uns, du bist entweder ein Mann oder eine Frau. Wir haben diesen, als Christen vielleicht diese Worte schon so oft gehört, dass wir sie vielleicht oft überhören. Aber schauen wir mal genauer hin, was sagt Gott hier zu unserer Identität. Und sehr spannend heißt es am Anfang, dann sprach Gott. Schon am Anfang spricht Gott. Gott ist ein Gott, der sich gerne mitteilt. Das heißt, meine Identität kommt von Gott selbst. Ich muss nicht selber überlegen, ja, wer bin ich denn? Ich habe vergessen. Oder die anderen fragen, hey, wer bin ich? Steht etwas auf meinem Stirn, wer bin ich denn? Nein, wir müssen nicht selber überlegen und denken, ja, wer bin ich? Oder andere Menschen fragen, wer ich bin. Sondern Gott spricht, das bist du. Gott ist ein Gott, der spricht, der sich mitteilt. Der sagt mir, wer ich wirklich bin. Meine wahre Identität kommt von Gott selbst. Die Frage ist, glaube ich ihm? Nehme ich diese Identität an? Oder mache ich mich selber auf der Suche, um selber zu definieren, wer ich wirklich bin? So eine gute Nachricht. Wir brauchen nicht selber zu spekulieren, wer wir sind, sondern Gott hat sich entschieden, uns mitzuteilen, wer er ist und wer wir sind. Ja, und was sagt er? Wer sind wir? Das heißt hier, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Diese Aussage müsste uns eigentlich zu einem Wow führen. Wow! Gott hat uns zu seinem Ebenbild gemacht. Ein Abbild von Gott, Gott ähnlich. Wow. Zu keinem von den Tieren hat er gesagt, hey, du bist mir ähnlich. Nur uns Menschen hat Gott gesagt, hey, du bist mein Abbild. Genial. Das heißt, du bist bedeutungsvoll. Du bist nicht einfach das Ergebnis eines Zufalls, eine Summe von Atomen, wo sich zusammengefunden haben. Nein, du bist von Gott geplant, du bist bedeutungsvoll. Das gibt dir Identität. Wir sind etwas Besonderes, wir sind wertvoll, weil Gott uns gemacht hat. Diese Wahrheit zu erkennen und zu leben, das hat enorme Auswirkungen auf das ganze Leben. Und wenn wir das auch im Umgang mit anderen Menschen nehmen, diese Wahrheit, dann gibt es enorme Auswirkungen. Wenn ich mir bewusst werde, hey, mein Gegenüber ist ein Abbild von Gott, dann werde ich ganz anders mit ihm oder mit ihr umgehen. Ich weiß, wow, diese Person ist wertvoll, bedeutungsvoll, weil sie von Gott geschaffen wurde. Dann gehen wir ganz anders mit ihnen um. Wenn Gott sagt, dass wir nach seinem Abbild gemacht wurden, dass wir ihm ähnlich sind, dann heißt das, Gott hat uns gemacht, damit wir ihn widerspiegeln. Damit wir zeigen, ein Stück weit zeigen, wer und wie Gott ist. Wie ein Spiegel. Als so in der ersten Klasse oder in der Primarschule hatten wir so kleine Spiegel, Bleistiftspitze mit kleinen Spiegeln drauf. Und dann haben wir immer wieder versucht, so das Licht einzufangen und in den Augen der anderen zu bringen. Wie das Spiegeln, oder? Und Gott sagt uns, wir sind sein Abbild, wir sind wie ein Spiegel. Merkt ihr? Das Licht wird widerspiegelt. Wir sind wie ein Spiegel und Gott hat uns geschaffen und meine Identität ist, dass ich Gott ein Stück weit sichtbar mache. Sein Wesen, seine Eigenschaften, sein Charakter mache ich durch mein Leben sichtbar. Andere Menschen in dieser Welt können ein Stück weit in mir sehen, wer und wie Gott ist. Wow, ist das nicht gewaltig? Gott traut mir das zu und sagt, weißt du was? Du bist da, du stehst in dieser Welt an deinem Platz und du kannst mein Wesen widerspiegeln. Wie ein Spiegel. Gewaltig. Wie ein Spiegel, der die Sonnenstrahlen aufnimmt, immer wieder auf die Sonne ausgerichtet ist, können wir das weitergeben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auf Gott ausgerichtet sind. Empfangen und dann weitergeben. Das heißt konkret, wenn Gott Liebe ist, jedes Mal, wenn ich liebe, tue ich seine Liebe widerspiegeln. Wenn Gott barmherzig ist und ein Gott, der vergibt, jedes Mal, wenn ich vergebe, tue ich sein Wesen widerspiegeln. Dann zeige ich, dass Gott barmherzig ist, dass er vergibt. Jedes Mal, Gott ist großzügig, jedes Mal, wenn ich großzügig bin, zeige ich dieser Welt, wer mein Gott ist, wie mein Gott ist. Wir sind wie ein Spiegel. Aber in vielen Fragen rund um unsere Identität, in vielen Entscheidungen denken wir, ja, wie sehe ich dann aus? Oder wie wirke ich auf die anderen? Wie sehe mich die anderen? Das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist eigentlich, wie sehen die anderen Gott in mir? In diesem Moment, wie kann ich etwas von Gott zeigen, etwas von Gott widerspiegeln? Das ist unsere wahre Identität, die wir von Gott geschenkt bekommen haben. Das ist die ursprüngliche Absicht, dass wir wie ein Spiegel auf ihn ausgerichtet sind und sein Licht weiterstrahlen. Und weiter lesen wir hier, sie, also die Menschen, sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. Gott sagt uns hier, wir haben einen ganz besonderen Stellenwert. Wir stehen unter Gott, aber über der Schöpfung. Und das ist enorm wichtig, dass wir das verstehen. Zuerst kommt Gott, er ist der Höchste, dann kommen wir Menschen, dann kommt die Schöpfung. Wieso ist das so wichtig? Indem uns Gott sagt, dass wir unter ihm sind, das macht uns demütig, das macht uns von Gott abhängig und sagen, ja Gott, ich brauche dich. Und indem wir über der Schöpfung stehen, das gibt uns Würde. Ich bin nicht ein hochentwickeltes Tier. Nein, es ist ein Unterschied zwischen mir und der übrigen Schöpfung. Gott gibt mir Würde, gibt mir eine ganz besondere Bedeutung, einen besonderen Stellenwert. Wir stehen in der Beziehung zu Gott, ihn sollen wir ehren, widerspiegeln. Und auf der anderen Seite sollen wir Macht über die Schöpfung haben. Das heißt nicht, dass wir sie kaputt machen sollen, dass wir sie ausnutzen sollen. Aber wir dürfen über die Schöpfung verfügen, wir dürfen Macht über sie haben. Und das ist so wichtig zu verstehen, was für einen Platz wir da haben, weil wir sonst, wenn wir versuchen, selber unsere Identität zu definieren, dann können wir auf die andere von den zwei Seiten kippen. Entweder denke ich, ja, ich denke zu hoch von mir selber. Ich bin selber göttlich. Habt ihr auch schon mal von Leuten gehört, die haben gesagt, ja, Gott ist überall, in mir, in dir und in den Bäumen und so weiter. Und alles ist Gott, ich bin Gott, du bist Gott und so weiter. Wir denken zu hoch von uns selbst, wir machen uns selbst zu Gott. Oder auf die andere Seite, wir denken zu niedrig von uns selbst und wir denken, ja, wir sind einfach wie die anderen Tiere. Und dann behandeln wir die anderen dementsprechend. Deshalb ist es wichtig, wir sind unter Gott und über der Schöpfung. Als Menschen sind wir so gestrickt, dass wir das anbeten, was uns Identität gibt. Und wenn wir unsere Identität nicht von Gott herholen, haben wir immer die Tendenz, das in der Schöpfung zu suchen. Und dann beten wir die Schöpfung an. Wir haben hier gesehen, was der ursprüngliche Plan von Gott war. Das ist unsere Identität, dass wir ihn widerspiegeln, ihn sichtbar machen und von ihm her unsere Identität leben. Aber wir müssen nur eine Seite weiter in der Bibel lesen und wir werden von einer dramatischen Identitätskrise lesen, die man landläufig auch den Sündenfall nennt. Der Sündenfall ist nicht anders als eine dramatische Identitätskrise. Adam und Eva haben sich dazu verleiten lassen, ihre Identität nicht mehr aus der Beziehung zu Gott zu empfangen, sondern sie haben der Lüge Satans geglaubt, dass sie ihre Identität unabhängig von Gott finden können und sie sogar besser dran wären. Und ist schon krass, der Satan, der Verführer, sagt ihnen, ihr werdet sein wie Gott. Aber wisst ihr, was die Ironie ist? Die waren bereits wie Gott. Gott ähnlich heißt es dort, oder? Wie Gott, Gottes Abbild. Die haben vergessen, wer sie eigentlich waren. Es geschieht hier eine Umdrehung der Dinge. Eine Verdrehung. Gott sagt den Menschen, ihr seid dies. Ich schenke euch diese Identität und aus dieser Identität heraus werdet ihr mich widerspiegeln. Und der Satan kommt und sagt, ihr tut das, ihr müsst das tun und dann werdet ihr die Identität haben. Gottes Wahrheit ist, du bist, deshalb wirst du tun. Satans Lüge ist, du tust, damit du wirst. Es ist so wichtig zu verstehen, in erster Linie sind wir Menschen, die etwas sind, bevor wir etwas tun. Unsere Identität kommt vor unserem Tun. Ja, und die ersten Menschen haben dieser Lüge geglaubt, dass sie selber etwas tun müssen, um ihre Identität zu empfangen. Und in diesem Bild vom Spiegel zu bleiben, die haben einfach den Spiegel, der eigentlich nach oben ausgerichtet war, haben sich zu sich selbst gerichtet und haben sich bestaunt. Wow, ist das gewaltig. Und ich suche jetzt meine Identität. Und die fangen an, die Identität zu suchen. Und ihr wisst, was passiert, wenn man einfach mit dem Finger drauf tut. Irgendwann siehst du das Bild nicht mehr richtig. Statt den Spiegel auf Gott auszurichten und bei Gott Identität zu suchen, haben die Menschen horizontal in der Schöpfung angefangen zu suchen, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, keine Ahnung, wer ich bin. Und so sind wir zu dieser Identitätskrise gekommen. Anstatt den Schöpfer anzubeten, beten die Menschen die Schöpfung an. Im Römerbrief beschreibt Paulus das folgendermaßen, Römer 1, 25, denn sie vertauschten die Wahrheit, die Gott sie hatte erkennen lassen, mit der Lüge. Sie verehrten das Geschaffene und dienten ihm statt dem Schöpfer, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Wenn wir die Wahrheit von Gott nicht annehmen über unsere Identität, dann werden wir die Satanslügen glauben und dann führt das zu, dass wir unsere Identität in der Schöpfung suchen. Und das kommt in drei Bereichen zum Ausdruck. Erstens, wir definieren uns über das, was wir tun. Ich bin, was ich tue. Durch Leistung, wenn ich meine Identität nicht von Gott her empfange, dann denke ich immer, ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten. Und dann bin ich. Ich bin, was ich tue. Das ist die Lüge Satans. Du musst etwas tun, um zur Identität zu kommen. Aber Gott sagt uns, du bist wertvoll, du bist bedeutend, du bist etwas Besonderes, weil ich dich geschaffen habe, weil du im Gottes Ebenbild bist. Das gibt dir schon Identität, das gibt dir Bedeutung. Du musst dafür gar nichts tun. Es ist alles schon getan. Aber Satan sagt, ja, du musst es beweisen. Du musst etwas tun, damit du etwas bist. Wenn du nichts leistest, bist du niemand. Und das fängt schon in der Kindheit an. Wie viele von euch haben immer wieder gehört, wenn du brav bist, dann liebe ich dich. Wenn du gute Noten von der Schule holst, dann schätze ich dich, dann sind wir stolz auf dich. Und wenn nicht, was passiert dann? Und viele von uns wachsen mit dieser Vorstellung auf, ich muss etwas leisten, ich muss beweisen, ich muss zeigen, dass ich jemand bin. Ich muss mir Anerkennung selber erarbeiten. Und so viele suchen dann in der Arbeit, in der Karriere, im Erfolg ihre Identität. Ich bin, was ich tue. Und dann sind immer wieder Ziele, die zu erreichen sind. Wenn ich mal diese Schule oder diese Lehre abgeschlossen habe, dann bin ich jemand. Wenn ich diesen Job endlich habe, dann bin ich jemand. Wow, die anderen schauen auf mich. Wow, bist du intelligent, dass du das geschafft hast. Oder wenn ich endlich ein Haus habe oder das Auto oder ein Geschäft aufbaue, wenn ich selbstständig bin ich jemand, dann habe ich Bedeutung. Oder wenn ich als Mutter den ganzen Haushalt mit links hinkriege und all die Kindererziehung, das gibt mir Bedeutung, dann fühle ich mich gut. Oder wenn ich als Sportler, weiß ich was für Ziele erreiche, das gibt mir Identität. Oder ich bin ein richtiger Christ, wenn ich all meine frommen Pflichten, religiösen Pflichten nachgehe. Und wenn ich das nicht mache? Wisst ihr, das Problem ist dann, wenn ich all diese Sachen nicht mehr habe oder nicht mehr machen kann. Jemand, der sich über seinen Beruf, über seine Arbeit definiert, kommt in eine tiefe Identitätskrise, wenn er seinen Job verliert oder wenn er pensioniert wird. Wow, das, worüber ich mich identifiziert habe, ist nicht mehr da. Was mache ich jetzt? Oder wenn wir Besitz, wenn wir andere Sachen verlieren, kommen wir in eine Identitätskrise. Wer bin ich dann, wenn ich nichts mehr leisten kann? Wie oft definieren wir uns über das, was wir leisten, über das, was wir tun? Und unser Wert wird dann davon abhängig gemacht, ob wir unsere Ziele erreichen oder nicht. Aber das Problem dabei ist, dass es immer noch größere Ziele gibt, oder? Immer mehr. Es hört nicht auf. Es ist ein Fass ohne Boden. Und wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich niemand. Was passiert dann mit meiner Identität? Die Bibel sagt uns, in erster Linie geht es darum, dass wir etwas sind, bevor wir etwas tun. Nicht das, was wir tun, bestimmt unser Sein, sondern das, wer wir sind, bestimmt unser Tun. Wenn wir diese Wahrheit verstanden haben, die ist enorm befreiend. Nicht das, was wir tun, bestimmt unser Sein, sondern das, wer wir sind, bestimmt unser Tun. Aus der Identität heraus tun wir etwas. Deshalb ist es enorm wichtig zu wissen, wer wir in Gottes Augen sind. Deshalb hilft es nicht, beim Verhalten anzusetzen. Ich verändere jetzt mein Verhalten. Die Bibel setzt ganz woanders an. Fast alle Briefe aus dem Neuen Testament fangen nicht damit an, was wir alles tun sollen, sondern die fangen damit an, dass sie uns sagen, wer wir sind. Identität vor dem Tun. Wir werden das anhand vom Epheserbrief schauen. Epheser 1 bis 3 heißt es immer, ihr seid dies. Ihr seid dies, das bist du bereits. Und erst ab Kapitel 4 bis 6 heißt es, ihr sollt das und das tun. Weil ihr seid, werdet ihr das tun. Das ist enorm wichtig, dass wir das verstehen. Weil du das bist, wirst du das tun. Immer wieder sagt uns das die Bibel. Wir müssen uns nicht selber durch Leistung definieren. Das ist eine gute, befreiende Botschaft. Am Anfang dieses Jahres hat Gott mir den Impuls gegeben, den Epheserbrief immer wieder durchzulesen. Immer wieder, immer wieder. Und das war ein intensiver Prozess. Ich wollte immer mehr erfahren, das ist mein Herzen hineinkommt. Wer bin ich bereits? Wer bin ich in Christus? Wie sieht mich Gott? Und in diesem Identitätsprozess, in diesem intensiven Prozess, fing an, Gott mir zu zeigen, dass ich mich oft auch über andere Sachen definiert habe, als über die Beziehung zu Gott. Und das war schmerzhaft zu entdecken, wow, ich habe mich über Leistung definiert, über Erfolg. Und wenn der Erfolg fernblieb, dann war ich verunsichert. Und indem ich immer wieder die Aussagen Gottes, die Wahrheit Gottes über meine Identität las, konnte ich immer mehr entdecken, ich bin das bereits, ich bin schon bedeutungsvoll, ich bin schon wertvoll, ich bin schon alles. Ich muss mir die Identität nicht erarbeiten, sie ist schon geschenkt. Kann es sein, dass Gott auch dir heute zeigen will, dass du vergessen hast, wer du wirklich bist? Und dass du der Lüge geglaubt hast, ich bin, was ich tue. Ich lade dich ein, da genauer hinzuschauen. Sei ehrlich mit dir selber und prüfe dich. Und wenn du merkst, es stimmt, dann sag Gott, bitte zeig mir, wie du mich siehst. Und wenn es Sachen sind, worüber ich mich definiere, deck du das auf, zeig du mir das, Gott. Ein zweiter Bereich, wo die Identitätskrise der Menschheit zum Ausdruck kommt, ist unser Besitz. Ich bin, was ich habe. Ich definiere mich über meinen Besitz. Mein Bankkonto gibt mir Sicherheit und Bedeutung, Wert. Mein Auto, mein Haus, alles, was ich habe. Da besteht die Gefahr, dass wir uns darüber definieren. Und das kann schon früh anfangen, schon in der Teenagerzeit. So. Manchmal sehe ich so eine ganze Gruppe von Teenagern und ich denke manchmal, wow, haben die im gleichen Laden eingekauft? Die gleichen All-Star-Schuhe, die engen Hose, die gleichen Marken-T-Shirts, die sind alle gleich. Wieso? Weil sie sich ein Stück weit über die Kleidung definieren. Die suchen ihre Zugehörigkeit in einer gewissen Gruppe über Kleidung. Oder alle wollen den gleichen Smartphone mit dem gebissenen Apfel drauf haben. Ist nichts an sich nichts Schlechtes, oder? Wir dürfen uns über Qualität freuen. Es bringt nichts, alle 6 Monate andere Kleider zu kaufen. Besser kaufen wir gute Qualität, das sage ich immer wieder. Aber so schnell können all die Sachen uns definieren und dass wir unsere Identität darin suchen. Ja, und dann wird etwas Gutes, alles sind gute Sachen, aber dann wird etwas Gutes zum Götzen. Statt Gott anzubeten, suchen wir, und bei ihm Identität zu suchen, suchen wir unsere Identität in der Schöpfung, im Besitz. Wenn der Kleiderschrank und die Kosmetikartikel im Badezimmer dich definieren und du anfängst zu zittern, wenn du sie zu Hause vergessen hast, oder wenn du ständig den Eindruck hast, dass du zu wenig Kleider hast, obwohl der Schrank ganz voll ist und keinen Platz mehr hast, dann könnte das ein Hinweis sein, dass du dich mehr über diese Sachen definierst als über die Beziehung zu Gott. Oft tendieren wir unser Besitz nicht nur vom Nutzen her zu betrachten, sondern mehr über das, was der Besitz über uns aussagt. Ich kaufe mir diese Kleider, damit die anderen sehen, ja, ich trage auch Nike-Schuhe oder weiß ich was. Ich bin, was ich habe, kann sich auch auf mein Aussehen beziehen. Meine äußerliche Erscheinung ist mir so wichtig und ich verbringe enorm viel Zeit vor dem Spiegel und bestaune mich und sage, wow, wunderbar bin ich gemacht. Ist an sich etwas Gutes, aber es kann auch sein, dass ich oft unzufrieden bin mit meinem Aussehen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass ich mich dann minderwertig vorkomme. Sag, ich leide darunter und sage, hey, wieso hast du mich nicht so schön gemacht wie die anderen? Wieso habe ich nicht die gleiche Statur und die gleichen Muskeln wie die anderen? Oder? Und wenn wir uns darüber definieren, dann wäre es schwierig. Wir geben alles, damit wir diese Erscheinung aufrechterhalten. Was passiert, wenn wir sie verlieren? Nach ein paar Geburten kann man ganz anders aussehen zum Beispiel. Oder mit dem Alter wird man nicht jünger, nicht schöner, nicht weniger Falten, oder? Und wenn ich mich darüber definiere, dann wird es schwierig, oder? Ich komme in eine Identitätskrise, dann fange ich an, Sachen rein zu injektieren, oder? Schönheitsoperationen und so weiter. Die Wurzel dieses Problems ist nicht die ganze Konsumindustrie und die Werbung, sondern unser Herz. Unsere Identitätskrise. Lass uns mal ganz ehrlich fragen, gibt es etwas, was mir so wichtig ist, mich so stark definiert, dass es katastrophal wäre, wenn ich es verlieren würde? Wenn Gott etwas von mir verlangen würde, was würde mir enorm schwerfallen, mich davon zu trennen? Gibt es was? Das könnte ein Hinweis sein, dass wir uns darüber definieren, statt über die Beziehung zu Gott. Aber Gott sagt dir heute nicht, das, was du hast, macht dich wertvoll. Nicht das, was du besitzt, macht dich bedeutend. Nein. Weißt du noch, du bist als Baby auf dieser Welt gekommen, der Dani weiß jetzt ganz genau, wie das geht jetzt, gell? Nackt und mit leeren Händen. Ohne Besitz, gell? Oder hat Alina einen Schlüssel in der Hand gehabt oder irgendwas? Nein, kein Diplom, nichts. Wir kommen nackt und mit leeren Händen und Gott sagt dir heute, du bist genauso wertvoll wie am Anfang, als du gar nichts in der Hand hattest. Du bist wertvoll, weil ich dich geschaffen habe, weil du im Abbild von Gott geschaffen bist. Deshalb bist du wertvoll, nicht weil du irgendetwas besitzt. Wenn wir diese Wahrheit annehmen, dann werden wir auch die materiellen Verluste ganz anders hinnehmen können, wenn wir etwas verlieren. Wir haben immer noch etwas, was wir nicht einfach so verlieren können. Der dritte Bereich, wo unsere Identitätskrise zum Ausdruck kommt, ist die Beliebtheit. Ich bin, was andere über mich denken. Als Abbild von Gott sind wir auf Beziehung angelegt. Wir leben durch Beziehung, wir blühen auf, wenn wir Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen leben. Aber so schnell kann das führen, wenn wir unsere Identität nicht von Gott her empfangen, dass wir uns über Beziehungen definieren. Dass plötzlich das, was andere Menschen über mich sagen, ist wichtiger als das, was Gott über mich sagt. Ich lebe in Menschenfurcht. Hey, wie denken die anderen über mich? Wie haben die reagiert? Wie wirke ich auf die? Was mache ich für einen Eindruck? Ich bin, was andere über mich denken. Ich suche ständig Anerkennung und Lob von den anderen Menschen. Und wenn ich kritisiert werde, dann fällt die Decke herunter. Wenn du merkst, hey, dass du manchmal so himmelhoch jauchzend bist, wenn du ein Kompliment bekommst und 5 Minuten später, wenn du kritisiert wirst, zu Tode betrübt wirst, dann kann es sein, kann das ein Hinweis sein, dass du dich über andere Menschen definierst, dass du deine Identität bei anderen Menschen suchst. Menschenfurcht prägt dann das Leben. Es kann sein, dass du dich über deine Familie, über deine Angehörige, über deine Freunde, Kollegen oder über irgendeine Interessengruppe definierst und suchst dort Anerkennung. Hey, wenn ich dazugehöre, wenn sie mich loben, wenn ich cool bin und wenn ich ihn bin und so weiter, dann bin ich jemand. Und wenn du das verlierst, was passiert dann? So schnell kann das, was andere über uns denken und sagen, wichtiger sein als das, was Gott über uns denkt und sagt. Da hat Gott mir vor einiger Zeit mich klar gefragt, wem willst du eigentlich gefallen? Vor wem willst du eigentlich gerade stehen am Schluss? Vor Menschen oder vor Gott? Welche Meinung ist dir wichtiger? Meine oder die der Menschen? Gott sagt uns heute, du bist in meinen Augen bedeutungsvoll, egal was andere Menschen über dich denken oder nicht denken. Das, was dich besonders macht, ist nicht die Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe, ihre Anerkennung, sondern dass du zu mir gehörst. Das macht dich bedeutungsvoll. Suche deine Identität nicht bei Menschen, sondern bei Gott. Ich glaube, alle von uns sind wir da, können wir irgendwo in allen diesen 3 Bereichen zwischendurch wiederfinden. Wir alle tendieren, unsere Identität woanders als bei Gott zu suchen. Wir alle vergessen immer wieder, wer wir eigentlich schon sind in Christus und wie Gott uns sieht. Aber wie können wir dieses Problem überwinden? Wie können wir diese Identitätskrise überwinden? Um diese Identitätskrise zu überwinden, ist Jesus Christus in dieser Welt gekommen. Er ist gekommen, weil diese Identitätskrise damit angefangen hat, dass Menschen wie Gott sein wollten, dass Menschen Gott sein wollten. Und dann ist Jesus gekommen, Gott ist Mensch geworden. Weil wir Menschen Gott werden wollten, ist Gott Mensch geworden. Er ist in dieser Welt gekommen und das erste Mal war der Spiegel wieder perfekt. Es heißt, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Der Spiegel war wieder perfekt auf Gott ausgerichtet. Und durch das Leben, Leiden, Sterben, Auferstehung von Jesus können wir alles wissen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und indem er sein Leben für uns gab, hat er den Spiegel zurechtgebogen, auf Gott ausgerichtet. Er hat den schmutzigen Spiegel gereinigt, alles, was wir falsch gemacht haben. Und er hat ermöglicht, dass wir wieder klar sehen, dass wir wieder klar erkennen, wer wir wirklich sind. Er wird auch der zweite Adam genannt. Der erste Adam hat versagt und hat seine Identität in der Schöpfung gesucht. Der zweite Adam, Jesus, ist gekommen und hat uns gezeigt, wie wir unsere Identität von Gott her empfangen können. Die Frage ist nur, hast du diese geschenkte Identität von Gott schon empfangen? Lebst du diese Identität? Vielleicht denkst du, das höre ich zum ersten Mal, ich habe das nicht gewusst. Dann lade ich dich ein, dass du heute in einem Gebet zu Jesus kommst und ihm sagst, ja, ich will diese neue Identität, ich will in Christus sein, ich will das. Und du kannst ihm kommen und sagen, ja, es tut mir leid, dass ich meine Identität woanders gesucht habe, aber jetzt will ich nach Hause kommen, ich will diese Identität annehmen. Ich lade dich ein, diesen Schritt zu machen, wenn du den noch nicht gemacht hast. Und auch wir, die schon lange unsere Identität in Christus empfangen haben, müssen uns immer wieder fragen, lebe ich immer noch aus dieser Identität heraus oder suche ich meine Identität in anderen Sachen? Wenn du merkst, hey, Gott hat zu mir gesprochen und hat den Finger auf irgendetwas gelegt, dann sprich mit ihm darüber. Sag ihm, Jesus, bitte vergib mir, hilf mir, damit ich meine Identität von Gott her lebe. Vielleicht ist es da, mit jemandem darüber zu reden, mit jemandem zu beten, sagen, hey, komm, wir beten zusammen, dass Gott mir wirklich hilft in diesem Prozess. Die Bibel teilt die Menschheit in nur 2 Kategorien. Wir lesen in 1. Korinther 15, 22, denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Entweder bist du in Adam oder in Christus. In Adam zu sein heißt, eine natürliche Identität zu haben, eine Identität, die immer tendiert, in der Schöpfung, durch die Schöpfung sich zu definieren. Und hier heißt es, in Adam zu sein, bedeutet sterben, bedeutet Tod. Das heißt, weil ich mich entschieden habe, unabhängig von Gott meine Identität zu definieren, werde ich weiterhin unabhängig von Gott leben und das führt mich weiterhin zum ewigen Getrenntsein von Gott. Das ist der Tod, der ewige Tod. Aber in Christus zu sein, bedeutet, ich habe die Wahrheit von Gott angenommen, das, was er über mich sagt, und von nun lebe ich für immer mit Gott. Entweder bist du in Adam oder in Christus. In Christus zu sein, diese zwei Worte sind die Antwort auf unsere Identitätskrise. Jemand hat es mal sehr treffend erklärt. Als Christen leben wir für unsere Identität und nicht für unsere Identität. Wir werden dadurch definiert, wer wir in Christus sind und nicht dadurch, was wir für Christus tun oder nicht tun. Christus definiert, wer wir sind, durch das, was er ist und was er für uns, in uns und durch uns getan hat. Diese Information zu verstehen, ist der Schlüssel zu unserer Transformation. In Christus zu sein, ist der wichtigste Faktor unserer Identität. Der Apostel Paulus schreibt über 200 Mal in seinen Briefen und über diesen Begriff in Christus. In Christus bist du, dank Christus, durch Christus bist du das. Allein im Epheserbrief schreibt er 40 Mal über wer wir in Christus sind. Deshalb wollen wir den Epheserbrief als Leitfaden für diese Predigtserie nehmen. Und in den nächsten Sonntagen, 10 Sonntage, werden wir immer wieder einen Aspekt anschauen, wer bin ich in Christus. Und wir wollen entdecken, wer wir schon sind, was Gott über uns sagt. Wenn wir unsere Identität auf irgendetwas anderes aufbauen, als auf unsere Beziehung zu Jesus, dann haben wir unsere Zukunft auf ein Fundament gebaut, das jedes Mal einstürzen kann. Wenn wir aber verstehen, wer wir in Christus sind, dann kann alles andere einstürzen, doch wir selber werden stehen können. Ich lade dich ein, den Epheserbrief in der nächsten Woche zu deiner täglichen Lektüre zu machen. Nimm diesen Brief, lies ihn immer wieder durch, immer wieder und frag Gott, wer bin ich? Wie siehst du mich, Gott? Es sind 6 Kapitel, also einmal in der Woche kannst du ihn durchlesen, ein Tag pro Woche hast du noch einen Tag Pause und frag Gott, wer bin ich wirklich? Und ich sag dir, dieser Prozess, diese Entdeckungsreise war für mich lebensverändernd, befreiend. Und ich bin überzeugt, auch dir kann diese Reise eine neue Perspektive schenken, dich in der Beziehung zu Gott stärken und dein Leben verändern. Die Antwort auf die Frage, wer bin ich, finden wir in Christus, dem großen Ich Bin. Lasst uns aufstehen und Jesus danken dafür. Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Identität, die du uns schenkst, dass ich nichts tun muss, damit ich sie empfange, dass alles ein Geschenk von dir ist. Das ist so befreiend, das ist so entlastend. Und wir wollen uns neu beschenken lassen von dir. Wir sind hier. Ich bitte dich, dass du uns in unserer Identität einfach festmachst, stärkst, dass wir auf dieser Reise, die wir anfangen, dass du uns immer mehr zeigst, wie du uns siehst. Ich bitte dich, dass du uns befreist, dort, wo wir unsere Identität woanders suchen, dort, wo wir Wege gegangen sind und uns über die Schöpfung definiert haben. Und ich bitte dich für all die Menschen, die immer noch auf der Suche sind nach der wahren Identität, lass sie dich finden, Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, aus der Beziehung zum Vater zu leben, was es heißt, ein Sohn von Gott zu sein, die Identität vom Vater zu empfangen. Ich danke dir, dass wir enorm bedeutungsvoll und enorm wertvoll sind in deinen Augen, ohne dass wir irgendetwas beweisen müssen. Danke. Danke, dass du zu uns sprichst, dass du uns zeigst, wer du bist und wer wir sind. Und ich bitte dich, Jesus, für all die Menschen, die wegen dieser Identität leiden und verfolgt werden, weil sie in Christus sind. Ich bitte dich, dass du ihnen ganz nahe bist in diesen schweren Momenten, all den Christen in Irak, Syrien, Ukraine, Nigeria, überall, wo die verfolgt werden. Ich bitte dich, dass sie in deiner Identität in Christus gestärkt werden, dass sie nicht aufgeben. Stärk du sie, stärk du uns. Und ich danke dir, dass du bei uns bleibst, Jesus. Dass wir in dir sind und du in uns. Amen.